50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migro.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist unser persönlicher Podcast wie jede Woche. Wir haben mittlerweile die 5. Folge. Bei uns ist der Frank Boden, auch der berühmteste, außerhalb der Branche berühmteste Werber. Werbestar, Starwerber. Wie gehst du mit dem Prädikat um?
Ah, auf das bin ich ja immer wieder angesprochen worden. Das ist ja nicht das Prädikat, das ich mir gegeben habe. Das kommt eigentlich aus der Yellow Press. Gerade letztens habe ich auf LinkedIn einen Beitrag gesehen. Da hat jemand gefunden, sei bemerkenswert, dass ich irgendein Artikel nicht als Starwerber bezeichnet worden sei. Sondern jemand anders aus der Branche. Also, ich lege keinen Wert drauf. Ich habe sogar sehr oft, wenn es möglich war, das vermeiden. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben. In der Zwischenzeit stört sich, glaube ich, auch fast niemand mehr in der Branche darüber. Wir alle kennen die Mechanismen und ich brauche keine Bezeichnung. Also von dort her. Die einzige Bezeichnung, wo ich, also für mich, oder wenn ich gefragt werde, dann sage ich, ich bin Werber. Es gibt ja auch Leute in der Werbung, die überhaupt keinen Wert drauf legen. Die wollen alles dafür tun, nicht mehr Werber zu sein.
Aber das ist schon ein Phänomen. Da habe ich ja schon festgestellt, bekannte Leute, die sagen, wir haben mit der Werbung gar nichts zu tun, aber das Geld haben sie in der Werbung verdient, oder?
Genau. Und ich verdiene nach wie vor einen Teil von meinem Geld auch in der Werbung und ich bin stolz in der Werbung tätig zu sein und muss das überhaupt nicht kaschieren.
Also da meine ich sogar positiv oder als Kompliment, du hast es geschafft, über die Branche hinaus bekannt zu werden. Wir haben dich eingeladen aus zwei Gründen. Natürlich ehemaliger ADC-Präsident. Der ADC ist 50, da haben wir schon darüber diskutiert. Und der zweite Grund ist eher ein bisschen trauriger, also Jean-Étienne Abbey ist gestorben. Die letzte Woche haben das mitbekommen. Grosse Betroffenheit in der Branche. Hast du das auch so festgestellt?
Ja, selbstverständlich. Das ist auch eine persönliche Betroffenheit. Ich würde jetzt, wenn ich jemanden würde, so als meinen Werbevater bezeichnen, ist sicher der Jean-Étienne Abbey. Ich bin ja in die Werbung eingestiegen, eigentlich aus der Not. Ganz einfach, weil ich Vater von Zwillingen geworden bin. Über Nacht zwei Kinder. Das heisst, muss Geld verdienen. Der Jean-Étienne Abbey war einer der ersten Werber, die ich kennengelernt habe und überhaupt etwas vom ersten in der Werbung. Flavia, die Mutter von der Zwillinge,
Flavia Schlitzer, wo man genau, sagen, ja.
Hat bei Abbey und Partner damals als Werbeassistentin geschafft. Sie hat mich zum ADC-Fest mitgenommen, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, dass es überhaupt Werbung gibt. Ich habe das vorher Werbung überhaupt nie beachtet als Schöngeist. Und ich habe natürlich Leute kennengelernt und unter anderem natürlich auch den Jean-Étienne Abbey an der Gemserstrasse. Und was mich eigentlich fasziniert hat damals, und das macht auch der Bogen zum ADC, was mein erster Kontakt mit der Werbung war, ich habe gefunden, irgendwie die bekommen Preise oder das kann ich auch. Aber was mich fasziniert hat, sind die Leute gewesen. Das sind einfach hochspannende Leute gewesen, kultiviert, gebildet, man hat über alles können schwätzen mit ihnen. Und so ist es gewesen mit dem Jean-Étienne Abbey und er hat ja...
Also zeitlich, dass man es einordnen könnte.
Das ist 1992. 20. März 1992 sind meine Zwillinge auf die Welt gekommen. Dort habe ich zuerst angefangen bei der GGK. GGK war aber dann sehr schnell nicht mehr GGK gewesen. Das war der Hermann Strittmatter gewesen.
Wo auch verstorben ist. Ja.
Also, verstorben ist. Also, es ist so mein erster, ein kleiner Vater gewesen. Ich war ja nur sehr kurz gewesen. Und meine Wunschagentur war dann Abbey gewesen.
Also, das war der Benchmark gewesen, oder?
Das war der Benchmark gewesen. Das war Toni Joghurt Agentur gewesen. Dort sind die exzellenten Leute gewesen, die haben Spass gehabt. Ich bin ja ab und an in der Gemserstrasse beigegangen, die haben eigentlich immer am Abend Apéro gehabt. Das sind Künstler gewesen, das sind verrückte Menschen gewesen. Da habe ich mich wohlgefühlt und gefunden, ich möchte eigentlich auch da dazu gehören. Also Gemserstrasse war eigentlich vorher gewesen. So, und dann an der Rotbuchstrasse.
Also in dem gigantischen Gebäude, wo der Martin Sutter
genau,
ist, ja.
Dort habe ich dann als Texter angefangen und das war auch der wirkliche Anfang gewesen. Ich bin Im Übrigen, gerade als irgendwie Starttexter, ich anfange, ich weiss noch, mein erster Job war Honda-Kampagne. Und ich bin ja vom Literarischen hergekommen, vom Poetischen. Und man hat auch poetische Texte von mir verlangt. Und das war eine Postkartenkampagne, wunderschön, ist auch ausgezeichnet worden. Grässlich nicht erfolgreich, aber das ist so mein Einstieg bei Abby gsi. Also von dort her ist es eine persönliche Betroffenheit. Ich habe auch in dem Zug, er hat ein Gespräch mit mir geführt, wo er hat auch einen Podcast gemacht gehabt, wo man auf YouTube findet. Das ist, glaube vor 2 oder 3 Jahren ist das gsi. Ja, und ich habe das jetzt wieder Revue passieren lassen. Mir ist auch aufgefallen, und das hat ihn ausgezeichnet, Jean-Étienne war immer akribisch vorbereitet gewesen. Er hat gearbeitet. Und das war eine Eigenschaft gewesen, die ich dort gelernt habe. Und das Zweite ist einfach der Mut zu Grösse, zu Verrücktheit, zu, ja, können wir wirklich etwas Aussergewöhnliches machen? Und das Dritte ist, er hat einen Charme gehabt, er hat Leute können für sich gewinnen. Es ist nicht von ungefähr, dass, glaube ich, jeder, der irgendwie einigermassen Rang und Namen in unserer Branche hat, aus dieser Generation, irgendwann mal mit dem Jean-Étienne Abbey etwas zu tun gehabt.
Du warst ein bisschen der Schawinski von der Werbung, in dem Sinn. Nicht ja gleich alt und parallel sind die Karrieren auch ein bisschen verlaufen, aber jetzt gleich nochmal, du hast gesagt, eben, sein Charisma, seine sonore Stimme, die hat sich auch eine Rolle gespielt, oder?
Ja, seine Stimme und auch aber sein Interesse, das weit über die Werbung rausgegangen ist. Eben unsere ersten Gespräche, die sind gegangen um 12-Ton-Musik. Anton Weber hat er erwähnt, hat ein sehr gutes Erinnerungsvermögen. Ich habe dort Träume von Filmen machen, von Fluxusaktionen mit einer nackten Cello-Spielerin und so Sachen.
Das hat Alberto auch gemacht, noch, oder?
Nein, mit Alberto habe ich im Übrigen da absolut sein erstes Video gemacht. Und das war für Zürichwoche bei Abby. Wir haben auch die absolut grösste Spesenrechnung produziert, die man produzieren kann. Ist auch ein denkwürdiger Dreh gewesen. Der hat nämlich in der Folterkammer von einer Domina stattgefunden.
Wie teuer war die Spesen?
Wir sind in Sala of Tokyo, ja. Und sind noch ganz viele andere zu uns zum Tisch gekommen. Und es war in einem guten vierstelligen Betrag gewesen.
Und zahlt ohne Probleme?
Nein, es hat Probleme gegeben. Ich habe dann müssen antraben. Bei der Diana Strebel,
wo Finanzen gemacht hat, ja.
Ja, Beratung und Finanzen gemacht hat.
Also nochmal ein Wort zum Jean-Étienne Abbey. Du hast gesagt, eben Grösse, er gross denkt, er hat sehr gross denkt, Elefantenhochsieg, Rotbuchstrasse, ist die grösste Agentur gewesen, die sie in der Schweiz gehabt, die dann nicht so rausgekommen ist, wie er geplant hat. Ist das ein Charakterzug gewesen? Also in einer Branche, wo man, wenn man zurückschaut, man darf ja nicht idealisieren, 90er und 80er Jahre, wo ja jeder ein bisschen extravertiert war, wo jeder ein bisschen grösser denkt hat, hat er noch ein Mühe grösser denkt.
Genau, der Mut zu Grösse.
Und zum Scheitern vielleicht auch ein bisschen, oder?
Ich würde das Wort dafür jetzt kreieren, das ist Grössenpassion. Leidenschaft, Sachen wirklich richtig gross denken und top sein. Und das ist ein toller Purpose.
Aha. Er ist dein geistiger Ziehvater gewesen, kann man das so sagen?
Ich habe 4 Jahre bei ihm gelernt. Ich habe auch gelernt, wie man es nicht machen soll.
War er da gewesen, zum Beispiel?
Ich habe ja dann einige Angebote als Kreativdirektor gehabt, wo ich alle abgelehnt habe, bis dann McCann Erickson kam, ist Genf. Und da haben mich ja alle ausgelacht, jetzt geht er CD spielen nach Genf und das kann ja nichts werden, das ist eine amerikanische Adaptationsagentur. Ich habe eigentlich nur auf eine Sache dort geachtet gehabt. Das ist eine finanziell absolut grundsolide Agentur gewesen, die ist gesund gewesen. Und ich habe gewusst, dort hast du etwas, dort kannst du etwas daraus machen. Und ich habe das andere Angebot damals von der kreativsten Agentur, bei FA, ist Advico Young & Robin gewesen, das Angebot.
Ja, ein bisschen
näher das abgelehnt. Ich habe gesehen, ich kann dort etwas draus machen. Also, jetzt ist natürlich immer Gefahr, in der Erinnerung Sachen zu verherrlichen. Ich habe natürlich aus der Nähe mit dem Jean-Étienne Abbey auch Sachen gelernt, wie ich es nicht möchte machen. So, also eben, irgendwann bin ich dann, habe ich meine Lehre fertig gehabt nach 4 Jahren und bin weitergezogen. Das war auch ein schwieriger Entscheid gewesen. Wir haben natürlich immer wieder zu tun gehabt. Wir sind Konkurrenten gewesen. Ich habe ihn erlebt als ADC-Präsident.
Zweimal war.
McKinsey das zweite Mal, wo ich auch nicht mit allem so einverstanden gewesen bin, weil ich habe ein bisschen mehr von Buchhaltung als ein Durchschnitt verstanden. Ich habe mal BWL, VWL als Nebenfächer gehabt an der Uni. Aber wir sind immer verbunden gewesen und ich glaube, das verbindende grosse Element, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist Kunst, Kultur, Musik gewesen.
Also, fangen wir noch ganz kurz an. Du bist aufgewachsen in Baden, glaube ich. Hast Jura studiert und
nicht abgeschlossen.
Und am Konservatorium bist du noch gewesen. Ja. Und du bist eigentlich von der Hochkultur, aber nicht Werbung, oder?
Genau.
Also unter Druck, wie du Vater geworden bist, oder?
Unter Druck. Ich bin in dieser Zeit bin ich an der Hamburger Staatsoper gewesen. Mein Ziel war eigentlich, Opernregie zu machen. Und ja, den Kontakt zur Werbung gefunden via Flavia. Und das war auch nur der Plan gewesen, am Anfang, das mal 1 oder 2 Jahre zu machen. Und dann
habe ich Flavia kennengelernt.
Zur Oper. Sehr profan. Ich habe meine Sommer-Uni-Pause meist in der Badi-Utoke verbracht. Und mehr oder weniger mit Büchern lesen. Du kennst das. Und dort habe ich Flavia kennengelernt. Also, und so bin ich eigentlich zur Werbung.
Also, du hast ein bisschen beeindruckt, wie du ein Buch gelesen hast, nicht mehr, oder? Und dir noch ein bisschen erzählt, wer dein Buch innen steht.
Nein, das weiss ich nicht mehr, das. Wenn das einfragen. Ich habe überhaupt nicht so ein gutes Erinnerungsvermögen. Respektive sind die Vergangenheit interessiert mich zu wenig. Ich muss auch gerade sagen, es wird nie eine Autobiografie von mir geben. Es ist alles zu uninteressant. Respektive, ich schaue lieber eigentlich in die Zukunft als Hinterste. Plus gibt's Privates, das bleibt privat, das kommt auch.
Also, die Spielregeln von diesem Talk sind jetzt klar. Nein, aber jetzt gleich nochmal, das ist ja interessant. Man hat dann auch ein bisschen konkretiert. Wir haben ja jetzt auch festgestellt, in jeder Folge eigentlich ist der Frank Bode erwähnt worden. Das ist eine Auszeichnung, oder? Und der Theo Putz hat in der ersten Folge gesagt, den haben wir ein bisschen warten lassen beim ADC. Hast du das so empfunden?
Ich habe ja eigentlich ein Ambivalenzverhältnis zum ADC. Das erste Mal bin ich abgelehnt worden. Bei meiner ersten Aufnahme, obwohl ich wahrscheinlich die damals, mit der damals meist auszeichnenden Kampagne von der Schweiz.
Wer ist das?
Bin Tibet plus noch ganz
viel. Eben, die ist ja weltberühmt gewesen eigentlich, ja.
Ich bin mit über 100 Awards angetreten, habe schon Arbeiten dort rein da, wo noch nicht bei den Wettbewerben gewesen sind. Und ich sage jetzt, nicht wer, aber ich weiss es noch, er hat mich nie mögen, ich habe ihn nie mögen.
Er lebt noch, oder?
Er lebt noch, er ist bei dir am Tisch gesessen. Ich bin abgelehnt worden. Mhm. Und bitter enttäuscht natürlich. Mhm. Dann ist ja darauf mit der genau gleichen Mappe aufgenommen worden. So, das war das Erste gewesen. Das Zweite war dann, ich habe irgendwann mal gefunden, wie da juriert wird. Das ist ja nach Quantitativen, oder das ist ein Mauschen gewesen. Kann man nicht anders sagen. Und das muss man ändern. Und ich habe einen Vorschlag gemacht im damaligen Vorstand und der Vorstand hat gar nicht darauf reagiert und dann habe ich den veröffentlicht. Ich glaube, das persönlich noch gar nicht gegeben, der Werbewoche. Ein 10-Punkte-Plan, wie man den ADC-Fürsch bringt. Und ich bin dann öffentlich abgestraft worden. Ich erinnere mich dann auch noch, ich war dann frisch Kreativdirektor von McCann Erickson gewesen. Wir sind auch am ADC abgestraft worden. Ich bin also aufs Übelste, ich habe wirklich mal Mobbing erfahren.
Also, das Imperium hat zurückgeschlagen, oder?
Das Imperium hat zurückgeschlagen. Da kann jetzt nicht irgendein junger CD kommen und uns sagen, wie es geht.
Aber der ist schon Mitglied gewesen, oder nicht?
Neumitglied. Wenn man Mitglied ist, bringt man sich ein. Und ich habe einen Vorschlag gehabt, der ist zuerst auf Ablehnung gestossen und dann doch auf, irgendwann sind dann mal ein paar auf mich zugekommen. Wenn dann mal jetzt das Reglement, wenn wir mal revidieren, und dann hat man, man das eigentlich heutige System nach qualitativen Kriterien eingeführt. Ich bin ja dann auch Jury-Chairman irgendwann geworden und ich glaube, dort auch geschätzt von den Mitgliedern, weil ich also wirklich tunlichst unterlassen habe, Eigeninteressen in irgendeiner Form dort einzubringen. Da, also das ist ein bisschen das zwiespältige Verhältnis mit dem ADC. Dann eben 2012 oder 2013 habe ich einen Brief bekommen vom damaligen Vierervorstand, das sind vier Päpste sind das gewesen, wo nach dem Schweizer Abbey übernommen haben, mir sagt, dass sie sehr gut gemacht haben. Ich bin dort schon Jurypräsident gewesen und sie haben mich dann abgefragt, ob ich das Präsidium würde übernehmen. Und ich habe dort eigentlich schon zugesagt gehabt, und das weisst du nicht, weil du weisst, dass ich, glaube der Einzige bin, der LSA präsidiert hat.
Ja, da habe ich noch drauf gehabt.
Ich bin dort der designierte Präsident für den IAA eigentlich gewesen.
Ja, ja.
Plus habe ich neu Österreich zu restrukturieren an der Backe gehabt. Plus bin ich.
Das war natürlich schon für Havas gewesen, oder?
Das war für Havas gewesen. Plus bin ich 2012 Europa-Chef Kreation, also Chairman vom Creative Board geworden. Also es ist nicht gegangen. Ich habe dann
Vater bin ich auch noch geworden.
Ja, selbstverständlich. 2010, ein kleines, herziges Mädchen. Sie ist immer noch jetzt eine herzige junge Frau. Und ich habe dann ADC ist natürlich viel näher gewesen. Ich habe das dann umarmt und, dann übernahm das auch. Mit Freude.
Du hast das sehr erfolgreich gemacht. Ist ja interessant gewesen, eben, wenn man noch mal schnell zurückschaut, eben, du bist, da hat es, glaube ich, noch nie gegeben, LSA-Präsident plus ADC-Präsident. Ist auch eine Art ein Elefantenhochsieg. Also, die beiden Vereine, die ich aufgenommen.
Ist vielleicht symbolisch für mich.
Ja,
vielleicht. Ich meine, für viele Kreative bin ich ja irgendwie ein bisschen komisch. Nicht immer nur kreativ.
Nicht immer fassbar, natürlich.
Für viele Berater bin ich dann einfach der Kreative. Ich habe einfach zwei Seiten in meiner, vielleicht auch, ich bin eher wahrscheinlich ein ziemlich guter Zähkämpfer in unserer Branche. Es sind halt schon immer zwei Seiten gewesen, die künstlerische, aber ich habe auch sehr mathematische, pragmatische Seiten. Und die mich kennen, die können mit dem umgehen, die mich nicht kennen, die haben manchmal ein Problem.
Also zwei Sachen, wir haben uns kennengelernt, du hast mich an einen Geburtstag eingeladen, das war in den Nullerjahren gewesen, oder Ende 90er-Jahren, und ich noch bei Tele Zürich war, hat mich sehr gefreut, bin ich da in den Kreis gekommen, dort habe ich das erste Mal dich gesehen mit dem Etienne, wo wir zusammengesessen sind, da habe ich gemerkt, dass ich eine sehr enge Beziehung. Aber ich habe dich vorhin schon kennengelernt, als den Mythos ein bisschen. Flavia hat mir immer gesagt, ihren Ex-Partner, auch noch dazu mal, der habe ich genau das gleiche Büro oder genau die gleiche Wohnung in Genf in Zürich. Ist das wahr? Du bist ja immer hin und her gezwitscht.
Nein, das ist nicht wahr. Das wäre aber eine tolle Idee. Ich kenne einen Banker, sehr berühmter, der in der Zwischenzeit gestorben ist, das war der Safra. Der Safra von der National Republic Bank of New York hätte damals, glaube ich, geheißen. Ich habe ein Briefing bei ihm gehabt. Und bei ihm war es so, dass er überall auf der Welt genau das gleiche Office hatte, im gleichen Pult, wo dann jeweils leer geräumt worden ist und dann wieder eingeräumt worden ist, dort, wo er mit dem Privatflüger ran ist. Nein, ich habe nicht das gleiche Office gehabt. Ich habe eine Zeit lang eigentlich zwei kleine Offices gehabt bei Abby. Eins ist, absolut klinisch aufgeräumt gewesen, einfach mit weissem A4-Papier und einem Stift. Und das andere hat die Putzmannschaft Betrittsverbot gehabt. Das war absolute Chaos gewesen. Also hat sich alles getürmt, ein bisschen wie da.
Also das ist ein bisschen der Kompromiss vor allem, ja. Du hast mit grossen Persönlichkeiten zusammengeschafft, grossen Werbepersönlichkeiten. Ich kann sie ganz kurz charakterisieren. Der Hermann Strittmatt, hast du am Anfang gesagt, dein Eintritt in die Werbung, war ja sehr impulsiv, pointiert. Der Jean-Étienne war ein bisschen anders gewesen. Dann natürlich der Segula in Frankreich, eine von den ganz grossen Werbefiguren weltweit überhaupt. Der war ja der, wo der Sarkozy und Fabruni zusammengeführt hat. Wodurch unterscheiden sich die und wie sind die gemeinsam?
Sehr gute Frage, habe ich mir nie überlegt. Als Fallner, sicher ist Jacques Seguelin für mich die wichtigste Figur, die mich auch sehr, sehr...
La Tranquille vor, ich glaube, sein Slogan für den Mitterrand, oder?
Ja.
La Fort Tranquille, hat es glaube ich geheißen, ja.
Wo mich sehr, sehr stark auch gefördert hat. Aber es hat auch durch den Wettbewerb Bekanntschaften gegeben oder Freundschaften. Michael Conrad möchte ich da dazu erzählen. Ich habe von diesen Persönlichkeiten können lernen. Sie waren immer nahbar, sie sind nie eingebildet. Wir haben mich supportet, sind Mentoren gewesen. Und ich habe mir das insofern gemerkt, dass ich das auch für andere möchte sein. Also, wo Nachwuchs. Ich habe heute einen Anruf, ich habe ein Schreiben bekommen. Völlig, wo unbekannt ist. Und das war eine Mutter, die gefunden hat für ihre, ich glaube, 22- und 25-jährige Tochter. Sie möchte ein Geburtstagsgeschenk machen, ein Essen mit mir. Ob ich da mitmache? Ich kenne die überhaupt nicht. Selbstverständlich habe ich zugesagt. Und, ich
wegen dem Mutter oder wegen dem Kind?
Ich kenne beide nicht, sondern weil ich das einfach, sich Zeit nehmen und etwas von deinen Erfahrungen können weitergeben, das finde ich, das ist jetzt eine neue Lebensphase auch. Und das möchte ich machen in unserer Branche, so wie ich das bei meinen Kindern versuche zu machen.
Eben, eine von deinen Töchtern hat dir, glaube ich, mal einen Auftritt im Tatort geschenkt.
Ja, genau, das ist Leonie gewesen, im Wissen, dass ich, wenn wir daheim sind, am Sonntag sehr gerne Tatort schauen und ich koche dann meistens das Thai Curry vorher und dann Tatort. Ich habe immer gesagt, ich würde eigentlich lieber mal irgendeine Nebenrolle haben in einem Tatort als Barpianist oder wenn sie muss auch als Leiche. Sie hat mir dann den Wunsch erfüllt.
Ich glaube, in einem Luzern-Tatort,
Und lustigerweise hat Dani Levi dort Regie geführt, und ich kenne ihn aus der Studentenzeit noch, und das war so ein fröhliches Wiedersehen gewesen, und meine 1-Sekunden-Rolle hat sich dann auf mehrere Sekunden ein bisschen ausgebaut. Nee, das sind die schönen Sachen, die ich auch letztendlich der Werbung verdanken, wenn man so anschaut. Darum bin ich dankbar, bin ich in der Branche gelandet. Und auch wenn sie heute anders ist, auch wenn viele Sachen immer wieder nicht gefallen haben.
Ist es schwieriger geworden, wie vorher noch? Oder?
Es ist immer gleich schwierig.
Ist immer gleich schwierig, ja.
Das sind so Fragen, was ist schwieriger, Klavier spielen oder Querflöte. Am Ende ist alles gleich schwierig und jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Heute sind es einfach völlig andere. Und als wir damals hatten, was ich mir wünschen würde, und, aber da muss man auch selber etwas dazu tun. Der Kern, haben wir gesagt, auch wenn ich mit Agenturen gearbeitet habe, oder eben so Restrukturierungen, haben immer den Leuten gesagt, der Unterschied zwischen einer Agentur A und B, es gibt keinen Unterschied. Wir haben nicht irgendeine Erfindung oder irgendein Tool oder irgendetwas, was uns unterscheidet. Der einzige Unterschied ist unsere Kultur. Es ist ein Haus mit Menschen unter dem Dach und wir müssen ein absolutes Maximum aus dem Team ausholen. Und dort ist auch mir sagen ganz zentral, dass man Freude hat, eine Freudekultur. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen. Es ist so alles so unglaublich anstrengend ernst geworden. Und wir sind in der Kommunikation. Wir wollen Menschen gewinnen. Wir wollen ihnen, und ich sage immer, zuerst das Lächeln auf Gesichter der Menschen zaubern, dann ist schon mal eine Sache offen. Das nächste, was dann aufgeht, ist vielleicht das Herz. Und wenn es gut geht, geht das Portemonnaie auf. Also, sich wieder ein bisschen daran erinnern, in der Zusammenarbeit, es soll doch auch noch Spass machen.
Wir haben es gesagt, in praktisch jeder Erfolg kommt der Name Frank Baudin vor. Also, das ist ein Kompliment. Jetzt hat Michael Conrad etwas Interessantes gesagt, als er zurückgekommen ist, oder als er zu Zürich gekommen ist, hat er den Spielmann-Feser Leo Burnett gegründet. Am Anfang habe ich aber dich gefragt. Also, du bist eigentlich der Auserwählte gewesen, wo eigentlich das Konstrukt, also die Leo Burnett-Agentur, sollen nach Zürich bringen.
Ja, ich bin dort bei McCann Erickson gewesen und eigentlich sehr, sehr glücklich. Weil wir sind, grösste Agentur, eine von der, wenn nicht sogar die kreativste, gewesen. Geniale Mannschaft. Mir hat das auch gefallen. In einem anderen, Sprachraum, mich die halbe Woche zumindest aufzuhalten. Den Rest bin ich in Zürich gewesen. Und ich kann eigentlich nur wissen, wer Nachfolger vom Flückiger wird, damals. Und ich kann das wissen.
Vater
ich,
vom Chris Flückiger mit der Donnerkühl, ja.
Genau. Weil, dass er aufhört als CEO, ist bekannt gewesen. Ich kann gar nicht CEO wählen werden dort. Sondern ich bin eigentlich sehr zufrieden gewesen mit meinem Job. Und ich kann das wissen, weil ich für mich auch einfach gesagt haben, einer darf es nicht werden, weil das ist der Untergang von der Agentur. Ich sage nicht, wer es, der ist dann geworden. Und weil ich keine Antwort bekommen habe, habe ich gewusst,
also
ich...
Also die Agentur gibt es nicht mehr in der Schweiz, oder? Oder nicht mehr so gross auf jeden Fall, ja.
spielt keine Rolle. Ich hatte dann verschiedene Optionen gehabt. Die eine Option war, sie selber eine Agentur machen. Die zweite Option ist die Anfrage gsi für Leo Burnett. Ich hatte auch eine Anfrage aus dem Ausland für Leo Burnett im Übrigen. Und dann ist ein Anruf noch vom Headhunter, wo ich gefragt hat, ob ich Chefkreativ von einer Agentur werden. Ich habe dann sehr schnell herausgefunden, das ist EuroSCG. Und dann haben wir gesagt, ich gebe einen honorarfreien Tipp. Sagen Beleidigung, ich würde nie zu so einer Agentur gehen. Aber mein honorarfreier Tipp wäre, die gesamte Geschäftsleitung entlassen. Und dann hat der Headhunter angerufen, zwei Tage später, und gesagt, ja, er hat das in Paris gemeldet, das mit dem Entlassen von dieser Geschäftsleitung, die findet das eigentlich noch eine bemerkenswerte Idee. Und ich habe mich kurz darauf getroffen mit dem damaligen Europa-CEO. Rolf Kölner hat er geheissen. Er ist leider schon auch in der Zwischenzeit verstorben. Auch eine wichtige Person, die von Beginn weg von unserem ersten Gespräch in Düsseldorf mir freie Hand gelassen hat und an mich geglaubt hat. Ich wäre nicht bereit, ich wäre nicht ready gewesen, um eine Agentur wie Leo Burnett, wie das Pfälzer Spielmann, die zwei gemacht haben, gross zu ziehen. Ich bin absolut Anfänger noch gewesen. Ich bin 4 Jahre Texter gewesen, 4 Jahre CD. So, und ich habe mir dann gesagt, wenn ich das Euro RSCG kann kehren, dann ist eine gut zahlte, dann bist du gut zahlte Lehre, wenn es misslingt, dann bist du auch eine gut zahlte Lehre. Und der Plan war eigentlich, dass ich mir einen Geschäftsführer, CEO suche und dort Kreation übernehme. Das war der ursprüngliche Plan. Nur, ich habe einen Finanzer gefunden, der mir auch das Leben gerettet hat dort. Ich habe andere Schlüsselpersonen gefunden, aber ich habe nicht einen CEO gefunden. Und darum habe ich dann den Job eigentlich on the job übernommen und gelernt.
Also Geschichte kennen wir aus Euro, ist dann Habas geworden. 2019 hast du dich dann selbstständig gemacht mit Boudin Consulting. In diesem Jahr kommt deine Novelle raus. Über das reden wir sicher wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann ich glaube, im Herbst oder das nächste Jahr.
Ja, natürlich.
Frühling im Jahr. Ja, noch ein Wort natürlich, wenn jemand so lange ADC-Präsident war, so verbunden ist mit dem Verein. Was hättest du jetzt noch für einen Wunsch?
Also, ich habe ja gar nicht so lange eigentlich wollen.
Du bist ja, sehr lang gewesen, ja, eigentlich für ADC-Verhältnis.
Eigentlich 10 Jahre bin ich Präsident gewesen. Ich habe nach 8 Jahren wollen aufhören, aber dann ist Corona gekommen und Krise bin ich gut. Krise kann ich und dort eine Übergabe machen, das wäre nicht gut gewesen. Nein, es ist von dort her sind das 10 Jahre eine sehr gute Zeit gewesen.
Eben, es war auch relativ ruhig gewesen. Also wenn wir die Geschichte anschauen vom ADC, hat es irgendwie wieder mal einen Putsch gegeben oder es hat wieder Spannungen gegeben. Hat es bei dir jetzt weniger gegeben, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben ja sehr vieles aufgebaut. Wir haben die Digitalisierung vom Club gemacht. Wir haben den Young ADC gemacht. Wir haben die ADC, BSW, Kreativschule zu der Ad-School gemacht. Ich habe dort geschaut, dass das ein CIS wird mit der Zusammenarbeit mit der HWZ überhaupt die Strategie. Strategie vom ADC, dass man sagt, sich auf den Purpose besinnt. Weil man sagt, wieso gibt's den ADC? Und da hat Martin Sutter hat einen bemerkenswert guten Satz geschrieben, der ADC verbessert die Werbung, indem er sie juriert. Und er hat gesagt, das mit dem Jurieren, das geht nicht ewig. Das ist nicht mehr ein ewiges Business, weil wir müssen uns breiter aufstellen, weil der Agenda ist der Purpose vom ADC, möglichst gute Werbung zu produzieren. Und das ist zum Vorteil der Kunden. Und wie kann man die Qualitätssteigerung anerkriegen? Ja, einerseits durch Säulen vom Jurieren, aber eben andererseits auch, indem man Talent ausbildet. Und AdSchool hat auch einen Satz bekommen von mir, und die besten Talente lernen von den Besten der Branche. Dort muss ich sagen, bin ich stinkbeleidigt. Ich habe irgendwann ein Mail bekommen, vor einem Jahr, dass ich nicht mehr gefragt bin als Dozent. Erwähne ich das erste Mal jetzt, mit ja noch ein bisschen Feuer im Dach sorgen. Nicht mit dem ADC zu, sondern mit der AdSchool. Habe ich doof gefunden. Nicht nur wegen mir, weil man
also, was
so macht. Kann ich jetzt nicht mehr so zitieren. Kann aber
also sagen, von der Schule aus ist das gekommen, ja.
Ja. Und das hat mich insofern geärgert, weil wie vorher gerade gesagt, ich eigentlich denke, dass ich in einer Lebensphase bin, wo ich, wenn ich etwas habe, dann Erfahrung und ich kann weitergeben. Übrigens ein Modul, wo ich ins Leben gerufen habe und auch ziemlich gute Noten von den Studenten bekommen habe, vom Feedback. Also für jeden, aber es ist kein böses Blut, das ist besprochen. Aber, und das war mir auch wichtig gewesen, und darum berührt mich das auch mit dem Jean-Étienne. Mir ist eigentlich immer wichtig gewesen, wenn man über Tradition redet, dass man sie hochhaltet. Weil wir fussen auf dem. Und die Leute, die etwas geleistet haben, dass man sie mit Respekt behandelt. So, was wünsche ich mir für den ADC? Der ADC ist 50, und das ist eigentlich wie bei einem Mensch, was wünscht man, jemand, der 50 wird, Gesundheit. Es ist ein Wendepunkt im Leben. Es muss Neues kommen. Also, der Aufbruch zu Neuem mit neuen Leuten, das wünsche ich im ADC. Und einen persönlichen Wunsch habe ich auch noch. Nehmt den Claim, zeigen, wie es geht, oben runter. Ist es so, es braucht keinen Claim. Der ADC braucht überhaupt keinen Claim. Der ADC, was der ADC ist, lebt davor. Zeigen, wie es geht, ist sehr, sehr arrogant. Und man sollte eigentlich, der ADC gibt es nicht wegen der Werbung, oder wegen der Werber, sondern wegen der Auftraggeber letztendlich. Und das, was wir im ADC machen, machen wir für die Auftraggeber. Also, der braucht es eigentlich nicht. Und das würde ich mir eigentlich wünschen. Ab 50 kann man ohne Claim durchs Leben gehen. ADC ist ADC.
Frankfurt, besten Dank. Aber eins sind wir, ich glaube, im Weitesten sind einig. Die Feierlichkeit hat gut angefangen, oder? Ist ein schönes Fest. Die Leute sind gekommen, sind friedlich gewesen und sind alle begeistert gewesen. Also, besten Dank, Frank Boden. Das war unser persönlicher Podcast. 50 Jahre ADC, nächste Woche wieder. Danke vielmals, dass Sie zugelassen haben und bis dann.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.